Wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit sprechen in Unternehmen, diese Gesetze, und dann wird aber immer nach Lücken gesucht, aber indem man versucht, das Minimum zu machen, was uns irgendwie der Gesetzgeber vorgibt, schaden wir uns am Ende selbst. Ich finde, wir sollten bei jeder Katastrophe, die passiert, man auch die Führungskräfte, die dafür verantwortlich waren, mitbenennen. Weil jede Führungsentscheidung hat das Potenzial, eine Auswirkung zu haben auf Menschen, auf Gesellschaft und auf unsere Umwelt.
Willkommen beim Her Career Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen. Dann bist du hier genau richtig. Führungskräfte tragen eine größere Verantwortung für die Gesellschaft, als sie bisher angenommen haben. Warum? Weil sich Work und Life eben nicht trennen lassen. Auch wenn wir das gerne möchten. Darum plädiert Lunia Hara für empathische Führung. Die Autorin und Expertin hat den Begriff und das Konzept maßgeblich geprägt. In diesem Live-Gespräch erläutert sie, was empathische Führung im Kern bedeutet, warum sie weder weich noch einfach in der Umsetzung ist. Und natürlich geht sie auch darauf ein, wie und warum ein empathisches Miteinander dazu führt, dass Menschen gerne und produktiv arbeiten.
Hallo zusammen, schön, dass ihr hier seid. Ich bin Sibi Feist und ich sitze hier mit Lunia Hara und es geht um das Thema empathische Führung. Sehr schön, dass ihr da seid. Lunia, du bist für mich eine Frau der Stunde mit diesem Thema. Du bist nicht nur Expertin für empathische Führung, sondern du hast den Begriff im Deutschen sogar geprägt. Also es ist in gewisser Weise dein Begriff. Und er zieht jetzt in die Welt und ich glaube, das wird uns allen gut tun, wenn das klappt. Und dein Buch verspricht aber noch mehr als empathische Führung. Denn im Untertitel heißt es, wie wir die Arbeitswelt mit Mitgefühl revolutionieren. Du bist lange Director Project Management bei Diconium gewesen, einer VW-Tochter, hast da mehrere Teams geleitet, aber auch diverse Teams geleitet. Und deine Themen sind moderne Führung, Diversity und Kulturwandel. Warum glaubst du, braucht unsere Arbeitswelt diese Revolution?
Ich glaube, die Antwort haben hier alle, die hier stehen, schon mal gegeben, weil die Menschen sehnen sich nach empathischer Führung, nach Menschlichkeit, nach einem anderen Miteinander, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch in unserer Gesellschaft. Und empathische Führung braucht es, weil es eben diesen Kit aufzeigt, dass empathische Führung, da geht es eben nicht nur um diesen einen Mitarbeitenden, dass es ihm oder ihr gut geht und glücklich ist und dass das Unternehmen Leistung erbringt, sondern es geht auch darum, wie wollen wir eigentlich das Miteinander gestalten, welches auch auf unsere Gesellschaft ausstrahlt. Und ich möchte eigentlich mit diesem Buch aufzeigen, dass wir Führung bislang viel zu kurz, viel zu klein denken und dass Führungskräfte eigentlich eine viel größere Verantwortung haben, als sie bislang annehmen. Und jede Unternehmenskultur prägt immer ein Stück weit die gesellschaftliche Kultur mit. Und wer das halt bis heute noch nicht verstanden hat, ist einfach als Führungskraft im falschen Job. Weil diese Trennung von Arbeit und Privat, die gab es noch nie. Die hat man uns zwar allen beigebracht, dass es halt wichtig ist, dass es sein muss, aber die gibt es partout nicht, weil die Menschen, die im Unternehmen sind, sind die gleichen Menschen, die auch Teil der Gesellschaft sind. Und wenn ich im Unternehmen als Führungskraft Menschlichkeit, Empathie und ein gutes Miteinander vorlebe, dann bringe ich den Menschen gleichzeitig auch bei, wie sie mit anderen, zwar mit Kolleginnen umgehen sollen, aber wie sie vielleicht auch im privaten Bereich mit anderen Menschen umgehen.
Du sprichst von vier Säulen, die zentral sind, um empathisch zu führen. Kannst du erklären, wie sich das für dich aufteilt?
Ja, ganz wichtig. Also empathische Führung ist ein Konzept, weil es gibt halt viele Menschen, die immer denken, ach, es geht um Empathie, Gefühle und sich in andere reinzuversetzen. Ich habe es verstanden, ich muss nichts lernen. Hinter empathischer Führung steht ein Konzept und basiert auf vier Säulen, die ich halt für wichtig ausgemacht habe, um zwischenmenschliche Beziehungen zu verbessern. Und eine Führungskraft hat, ist es eigentlich am Ende auch eine Beziehung zu einer anderen Person, die ich halt zu meinen Mitarbeitenden habe. Und die gestalten sich gar nicht so anders als auch im Privaten auch. Das heißt, die erste Säule ist Menschlichkeit. Darum, da geht es halt darum, zu schauen, die anderen Menschen auch zu sehen, wirklich zu sehen, was sind deine Bedürfnisse, aber da gehört auch dazu, was sind deine Ziele und wie kann ich dich unterstützen, diese Ziele zu erreichen, weil egal in welcher Beziehung ich gerade bin, ob es jetzt romantisch oder im Arbeitsplatz oder im Freundinnenkreis, wenn ich mich nicht gesehen fühle mit meinen Problemen, mit meinen Bedürfnissen und meinen Wünschen, wird egal welche Beziehung es ist, die wird nicht funktionieren oder schwierig funktionieren. Und deswegen ist da halt das Thema Menschlichkeit eine große Säule. Aber Menschlichkeit geht halt da nochmal ein Stück größer, wenn wir halt über Verantwortung von Unternehmen zu denken, sondern wer ist halt der Mensch im Unternehmenskontext? Und da definiere ich jeden Menschen, der entlang meiner Wertschöpfungskette betroffen sein könnte. Das heißt, wir müssen uns auch verantwortlich zeigen, nicht nur jetzt, dass es meinen Mitarbeitenden gut geht, sondern halt auch, wer ist denn noch da dran? Das heißt, wenn ich mit meiner Arbeit irgendwie einen Einfluss auf die Gesellschaft habe oder auf andere Menschen oder auch Menschen auf einem anderen Kontinenten, dann sollte ich das auch mit bedenken, dass es am Ende alle Menschen gesehen fühlen und auch in ihren Bedürfnissen unterstützt werden, auch wenn sie halt eben woanders sind. Ich glaube, wir müssen einfach verstehen, dass Führungskräfte, die haben einfach eine größere Verantwortung. Und ich saß vor ein paar Tagen mit einem CEO beim Lunch und das ist jemand, der halt meinem Thema wohlgesonnen ist, offen ist und lernen will. Und auch da musste ich halt erklären, als ich meinte, naja, dass halt jetzt Führungskräfte mit Schuld sind am Klimawandel. Und er war verdutzt, meinte sowieso, sage ich, naja, jede Klimakrise, die wir haben, sofern es jetzt kein Erdbeben ist, was in Natur gegeben ist, ist irgendeiner Führungsentscheidung vorangegangen. Darüber diskutieren wir aber nicht. Wir sprechen über Überschwemmungen, als seien das naturgegeben. Und wir nehmen es so hin. Das ist aber nicht naturgegeben. Das sind Führungsentscheidungen gewesen. Dass bestimmte Geschäftsmodelle schädlich sind für unsere Umwelt, das wissen wir ja schon seit Jahrzehnten. Da gibt es zig Studien dazu, da gibt es Statistiken dazu, da haben Wissenschaftler davor gewarnt. Und trotzdem haben irgendwelche Führungskräfte irgendwann entschieden, wir machen es trotzdem, wir ignorieren diese Warnungen. Und wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit sprechen in Unternehmen, diese Gesetze, das sind ja letztendlich, das ist ja, es gibt ja so, ich sag mal, gesetzlich vorgeschriebene Menschlichkeit. Das ist ja eigentlich der Versuch, irgendwo eine Menschlichkeit den Leuten irgendwo per Gesetz vorzudefinieren. Und dann wird aber immer nach Lücken gesucht, das zu umgehen. Und aber mit diesen Lücken, indem man versucht, das Minimum zu machen, was uns irgendwie der Gesetzgeber vorgibt, schaden wir uns am Ende selbst. Mhm. Ja, und all das, was wir haben, ich finde, wir sollten bei jeder Katastrophe, die passiert, man auch die Führungskräfte, die dafür verantwortlich waren, mitbenennen. Und wir müssen das anfangen, mitzudiskutieren. Weil jede Führungsentscheidung hat das Potenzial, eine Auswirkung zu haben auf Menschen, auf Gesellschaft und auf unsere Umwelt.
Es gab ja oft so das Bestreben, das Menschelnde aus dem Unternehmen rauszuhalten. Das so als Befindlichkeit abzutun und das gehört jetzt hier nicht hin, also mach nicht zu viel Privates. Und es wurde ja auch Frauen häufig dann vorgeworfen, dass die gerade diejenigen sind, die dann oversharing sind und zu viel von ihrem Wochenende oder vom Liebeskummer oder was auch immer reden. Warum funktioniert es so nicht?
Ich sage es mal direkt, wie es ist. Indem man solche Dinge sagt, trainiert man den Menschen im Unternehmen Empathie ab. Und wenn wir das Tag für Tag zulassen, Tag für Tag tun, über mehrere Jahre. Da müssen wir uns nicht wundern, dass die gleichen Menschen in unserer Gesellschaft bestimmte Probleme nicht sehen oder nicht in der Lage sind, auf andere Menschen zuzugehen, weil wir gelernt haben, schau weg, hör nicht zu und unterdrück dein menschliches Gefühl, was vielleicht in einer bestimmten Situation nun mal aufkommt. Wenn ich in ein Unternehmen reingehe und da junge Männer auf mich zukommen und sagen, mich an die Seite nehmen nach einem Vortrag und sagen, ich habe da so ein komisches Gefühl, weil es wird Folgendes von mir erwartet und wollen dann von mir einen Ratschlag hören. Ja, was soll ich den jungen Mann sagen? Ich sage, es zeigt sich, dass du Werte in dir hast und merkst, die sind im Konträr zu dem, was von deiner Arbeit, von deiner Position erwartet wird. Irgendwann musst du natürlich selber entscheiden, willst du diesen Weg gehen, der Anpassung? Aber das heißt, du musst dann irgendwann dieses Gefühl, was da in dir jetzt noch da ist und hochkommt, anfangen zu unterdrücken, um erfolgreich zu sein, um zu funktionieren. Wir sind alle mit Empathie geboren. Ja, und es ist eigentlich, Unternehmen bringen uns bei, halt konträr zu dem zu handeln, wie wir eigentlich sind. Und gerade Frauen wird eigentlich auch genau das leider abgesprochen. Und wir haben seit Jahrzehnten geglaubt, wir wären nicht für Führung gedacht und wir können das nicht, weil wir eben nicht hart genug sind oder uns eingeredet wurde und uns irgendwann selber, ich mir selber auch eingeredet habe, ich bin viel zu weich für diesen Job. Und ich sage so, verdammt nochmal, nein. Und es ist gut, dass ich weich bin, weil ich dann die Dinge sehe, die andere nicht sehen und vielleicht Entscheidungen anders fälle, als wenn ich mir meine ganzen Emotionen unterdrücken würde. Und das sollten wir uns nicht mehr gefallen lassen und lieber zurückfragen, was ist so schlimm daran, dass wir halt Emotionen haben, dass wir vielleicht soft sind, dass wir dann dadurch gezwungen sind, zweimal zu überlegen, bevor wir eine Entscheidung fällen.
Das bringt uns ganz wunderbar zu der zweiten Säule, die du ausgemacht hast. Das ist nämlich die Offenheit.
Ja, und das eine Menschlichkeit heißt ja, andere Menschen zu sehen, wahrzunehmen. Aber dazu gehört halt auch, sich selber zu zeigen, damit ich gesehen werde. Wenn ich nicht in der Lage bin, meine eigenen Bedürfnisse mitzuteilen, mache ich es anderen Menschen ja auch schwer, dass sie ja auch vielleicht mich verstehen und erfahren, was ich eigentlich brauche, um gut arbeiten zu können. Und da fängt es halt an, bei kleinen Sachen sich mitzuteilen, wie geht es mir heute, wie fühle ich mich, was brauche ich? Und da auch diese Offenheit am Arbeitsplatz mitzubringen und das zu wagen. Aber gerade als Führungskraft ist Offenheit ganz wichtig, weil Offenheit, sage ich mal, ist immer mal das beste Tool, was man eigentlich anwenden kann, wenn man ganz schnell Vertrauen aufbauen will. Ich muss mich anderen zeigen, ich muss mich irgendwo öffnen. Und Führungskräfte erwarten ja, sagen ja oft so, du kannst ja jederzeit zu mir kommen, du kannst mir alles erzählen. Aber de facto ist es so, wir fühlen uns als Menschen unwohl, wenn wir immer von uns erzählen, aber von der anderen nicht. Und da kann ich als Führungskraft in die Vorleistung gehen und mich etwas offener zeigen. Und wenn ich sage, heute bin ich nicht so gut drauf, bitte erwart nicht so viel von mir oder lass uns den Termin kürzer fassen, damit signalisiere ich ja direkt meinem Gegenüber, du darfst das auch. Und da geht es auch um Fehler zu geben, Schwächen zu geben. Wir diskutieren immer so viel über Fehlerkultur und Schwächen etc. Wir müssen gar nicht so viel drüber reden. Wir müssen es einfach nur tun. Und indem ich es tue, wenn ich das mehrmals tue, merken ja meine Mitarbeitenden so, oh, sie sagt jedes Mal, wenn es immer nicht gut drauf ist, dann sage ich das auch. Oder sie gibt ja ihre Schwächen zu, dann tue ich das auch. Aber da geht's halt auch um andere Themen wie Bindung. Offenheit schafft Bindungen. Und gerade in diesen Zeiten ist Bindung so wichtig, weil viele Menschen sich halt alleine fühlen, vereinsamt fühlen und meinen, sie hätten halt viele persönliche Probleme. Aus meiner Perspektive gibt es gar nicht so viele persönliche Probleme. Weil wenn ich dir von meinen Problemen erzähle und du dann sagst, hey, sowas Ähnliches hatte ich auch oder das kenne ich auch und ist egal, ich könnte jetzt ein Problem erzählen und könnte davon ausgehen, dass mindestens 60% hier das auch schon mal erfahren haben, dann ist es kein persönliches Problem. Wir glauben nur, es ist ein persönliches Problem, weil wir uns nicht mitteilen, vor uns hingrübeln und denken, nur mir geht es so. Und in dem Moment, wo wir eigentlich es diesen Mut aufbringen, das anderen zu erzählen, erleichtern wir uns, weil dann oft kommt ja so, oh, das kenne ich auch oder das habe ich auch erfahren. Und viele sprechen da ja oft auch über Schadenfreude, wenn es anderen Menschen schlecht geht. Das ist eigentlich gar keine Schadenfreude. Man fühlt sich erleichtert, dass man ja selber, weil man merkt, ah, andere haben das Problem auch. Und obwohl das eigene Problem nicht beseitigt ist, fühlt man sich schon erleichtert und besser. Und deswegen ist es gut, dass wir offener miteinander umgehen, weil so können wir uns Hilfe holen, aber wir helfen uns auch gegenseitig.
Dabei kommen wir dann zur dritten Säule. Da geht es um was, was eigentlich in New Work schon ganz lange so ein Buzzword ist. Feedback. Also Feedback-Kultur, Feedback geben. In Wahrheit ist es gar nicht so trivial.
Ich glaube, ich war bislang noch in keinem Unternehmen, ich war in vielen unterschiedlichen Unternehmen inzwischen, wo ich gearbeitet habe, wo man das Thema Feedback gemeistert hat. Wüsste ich nicht. Dabei ist es eigentlich so was Selbstverständliches. Und dabei ist es etwas, wo wir alle immer sagen, ja, das ist wichtig, das ist gut und das müssen wir machen. Aber de facto hat es eigentlich keiner so richtig gemeistert. Es hapert nicht an Methoden. Da gibt es zig verschiedene. Und ich glaube, das Problem ist eben genau das, dass wir uns zu sehr über Methoden sprechen, als über das, warum wir es eigentlich tun. Und empathische Führung definiert Feedback als Fürsorge. Ich gebe dir Feedback, weil ich mich für deine Weiterentwicklung interessiere und daran teilhaben will. Und deswegen sage ich dir, wo du gerade stehst, wo du vielleicht was verbessern kannst. Und ich glaube, wenn wir das einmal bei uns im Kopf und alle miteinander dieses Selbstverständnis haben, dass Feedback Fürsorge ist und etwas ist, was wir uns um uns tun, um uns gegenseitig zu helfen bei unserer persönlichen als auch fachlichen Weiterentwicklung, dann wird es uns, glaube ich, weniger schwerfallen, es zu tun. Weil das Ziel empathischer Führung ist immer die Weiterentwicklung des Einzelnen, sei es persönlich oder fachlich, zu unterstützen. Das schaffe ich nur mit Feedback. Und das schaffe ich aber auch nur, indem ich in der Lage bin, auch kritisches Feedback zu geben.
Das wollte ich gerade sagen.
Weil ohne kritisches Feedback eben kein Wachstum ist. Aber wenn mein Gegenüber als auch ich selber das gleiche Verständnis haben und wissen, warum die Person mir das jetzt sagt und das Vertrauen da ist, dann fällt es auch leichter. Deswegen ist es halt auch wichtig zu wissen, welche Ziele haben meine Mitarbeitenden, worauf arbeiten sie zu? Weil dann kann ich sagen, Mensch, dein Ziel ist, du möchtest dieses große Projekt da übernehmen oder diesen neuen Kunden, dann gebe ich dir natürlich Feedback, damit du das erreichst und sage dir, wenn ich das Gefühl habe, da schwächelt es noch oder es fehlt dir irgendwie an Wissen. Und Feedback hat ja auch noch eine andere Komponente, weil Feedback ist ja nicht nur das schlechte Feedback, sondern auch die positiven Dinge herauszustellen. Weil viele Menschen sind einfach unsicher und hadern mit sich selbst, Imposter-Syndrom etc. Und wenn wir uns alle gegenseitig auch mehr loben, öfter loben, dann helfen wir andere auch bei ihrer Selbstsicherheit und Selbstvertrauen. Ich glaube, jeder von uns hier, wenn man sich jetzt im Kollegenkreis mal so vorstellt, die Kollegen, die man hat, es gibt mindestens eine Sache bei den Kolleginnen, wo man weiß, da könnte sich die Person weiter verbessern oder besser machen. Wir haben es aber nicht getraut zu sagen. Ja, und dann machen die Leute nach immer wieder die gleichen Probleme. Dann geht man zu A und sagt, oh, hast du die Präsentation von B gesehen gestern? Ganz schlimm. Ja, das ist ja das, was dann passiert. Man meint es nicht böse, aber warum sagt man es dann nicht direkt? Und sagt so, hey, ich habe gesehen deine Präsentation gestern. Ich kenne da einen anderen Kollegen oder Kollegin, die das Ähnliches macht. Aber da sehen die Präsen viel besser aus. Willst du dich da weiterentwickeln? Soll ich euch vernetzen? Oder ich habe da selber vergessen, das Wissen. Wir können da gerne eine Session machen. Und schon hat man dafür gesorgt, dass die Kollegin beim nächsten Mal schon besser präsentiert. Aber wir fühlen uns eben nicht verantwortlich für andere. Alle wollen irgendwie nur mit den besten Leuten zusammenarbeiten, aber wissen nicht, dass die besten Leute eigentlich schon da sind und wir mitverantwortlich sind, die weiterzuentwickeln. Und wenn ich jeden, mit dem ich arbeite, regelmäßig Feedback gebe, dann ist die Person ja in 4 Wochen und in 2 Monaten schon deutlich besser. Das heißt, wir halten uns gegenseitig klein, weil wir uns eben kein Feedback oder zu wenig Feedback geben.
Das zu erkennen, da sind wir dann bei der 4. Säule. Die 4. Säule ist die Selbstreflexion. Warum ist die so wichtig?
Ich glaube, wir sind alle, sei es privat oder beruflich, immer schnell dabei, beim Gegenüber zu schauen. Wer hat mich aufgeregt? Oder das ist das, ich habe einen Fehler passiert, das waren die anderen schuld. Aber gerade in der Führungsarbeit, es ist immer egal, ob positiv oder negativ, wer der Auslöser war, ob man selber schuld war oder die anderen. Es, alles, was passiert hat, immer einen eigenen Anteil. Und sich immer zu fragen, was ist eigentlich mein Anteil dran, kann helfen, dass man selber sich schneller, viel schneller entwickelt, weil ich kann natürlich mich selber viel schneller beeinflussen. Das machen wir aber zu wenig. Und gerade Führungskräfte, dem, was ich so in meinen Gesprächen immer mitkriege, machen das einfach viel zu wenig, zu gucken, was ist eigentlich mein Anteil an diesem. Und aber es gibt, und dann geht es halt auch weiter zu schauen, wo kommt das eigentlich her? Und ich hatte selber, ich hatte auch eigene Themen, wo ich ganz schnell an die Decke ging. Und mir hat es halt auch geholfen, rauszufinden, woher kommt das eigentlich? Ja, das heißt auch wirklich auch in die Kindheit zurückzugehen. Wenn du die Tendenz hast, kontrollierend zu sein, oder wenn du die Tendenz hast, Micromanagement zu betreiben, hilft es, rauszufinden, woher kommt das eigentlich? Und oft sind diese Ursachen auch aufgrund von Erziehung oder Erfahrungen in der eigenen Kindheit. Und wenn ich das weiß, woher das kommt, kann ich in dem Moment, wo mir das bewusst ist, kann ich das selber, meine Emotionen, die damit einhergehen, mein Verhalten, was damit einhergeht, viel bewusster steuern und es nicht einfach nur dem Zufall überlassen. Und man ist dann halt auch vielleicht viel milder mit sich selber oder halt auch mit anderen. Und man kann sich auch vielleicht auch anderen öffnen und erklären, woher das kommt und gezielter daran arbeiten.
Du hast vorhin schon mal gesagt, dass es bei deiner Selbstreflexion durchaus auch Fragen gab, ob bin ich zu weich? Ist das jetzt alles zu soft? Passt das gar nicht in Unternehmen? Gerade so in Zeiten, wo in der Politik jetzt gesagt wird, die haben alle keine Lust mehr auf Leistung, vor allem halt auch die Jüngeren und wir müssen mehr arbeiten, wir müssen länger arbeiten. Wie gehst du mit diesen Vorurteilen gegenüber empathischer Führung um?
Ich sehe das, da gibt es einige Vorurteile und inzwischen lache ich da tatsächlich darüber. Gerade die vermeintlich Starken zeigen eben halt ihre Schwäche. Also es ist beim Thema Feedback zum Beispiel, ja, da tun sich gerade die eigentlich, die sehr gerne breitbeinig irgendwo stehen, schwer mit. Und warum? Ja, weil wenn ich sage, per Definition als Führungskraft kann ich jemandem Feedback geben und bin in der Lage, auf den Tisch zu hauen, kann das aber nicht, dann hat es eigentlich viel auch mit eigenen Ängsten zu tun. Es ist auch eine Form von Unsicherheit. Aber wenn ich ganz klar bin und bei mir bin und weiß, warum ich etwas tue und dass ich halt jemand weiterentwickeln bin, dann bin ich auch in der Lage, sehr kritisches Feedback zu geben. Und weil ich mir auch bewusst bin, dass kritisches Feedback auch wehtun kann, weil keiner will hören, das hast du schlecht gemacht. Ja, das ist immer unangenehm. Aber wenn meine Intention dafür mir bewusst ist, dann kann ich das auch tun. Und es ist für mich auch keine Stärke, sondern eher Mitläufertum, sich nicht damit auseinanderzusetzen als Führungskraft in diesen Zeiten, welchen gesellschaftlichen Beitrag leiste ich eigentlich mit meiner Arbeit, mit dem, was wir als Unternehmen leisten, was für Veränderungen können, wo können wir eigentlich eine Veränderung mitbewirken, zusätzlich zu dem, was wir tun. Und weil vieles, was man tut, man sagt ja immer, ja, wir sind ja am Arbeitsplatz, wir sind ja hier zum Arbeiten. Ja, natürlich ist man da zum Arbeiten. Die Menschen, die auch da sind, wollen auch arbeiten, wollen auch gute Leistungen erbringen. Sie wollen es halt nur unter guten Bedingungen tun. Also gerade empathische Führung kommt eigentlich gerade leistungsorientierten Menschen zugute. Und die meisten Menschen sind aber aus meiner Sicht auch leistungsorientiert. Nur jeder definiert das halt anders und manchen ist es halt wichtiger oder nicht wichtiger. Ich habe sehr talentierte Leute in meinem Team gehabt, wo ich gesagt habe, so, hey, du hast das Zeug zum Director, wollen wir da den nächsten Schritt machen? Ich unterstütze dich dabei. Die dann aber ganz klar sagen, nein, das ist nicht mein Ziel. Und das dann anzuerkennen und wertzuschätzen und zu sagen, okay, was brauchst du dann, um weiterhin motiviert und glücklich zu sein? Das ist das, was die Leute brauchen und nicht einfach links liegen lassen und sagen, die will ja eh keine, nicht mehr Verantwortung übernehmen.
Was kann ich als Impuls ins Unternehmen geben, dass eine andere Führung wünschenswert ist? Da hat man ja auch gleich Angst, der eigenen Führungskraft auf die Füße zu treten. Stelle ich mir vor, je nachdem, wie es mit der Selbstreflexion der Führungskraft aussieht, dass es auch unter Umständen nicht so gut ankommt. Wie kann man trotzdem so einen Impuls mitnehmen und ins Unternehmen geben?
Das eine ist, man kann halt auch das eigene Bedürfnis zu üben, das eigene Bedürfnis zu äußern. Und je nachdem, in was für ein Unternehmen, was man für eine Führungskraft hat, wie offen die sind oder wie weit sie bei diesem Thema sind, würde ich immer empfehlen, von der Arbeit aus auszugehen. Das heißt, liebe Führungskraft, um besser arbeiten zu können, brauche ich Folgendes. Ja? Und oft sind wir zu sehr beim, das habe ich nicht, das kannst du nicht, das, sondern zu sagen, ich möchte gerne hier arbeiten und ich arbeite sehr gerne hier und möchte sogar noch mehr tun, aber dafür brauche ich A, B, C. Und das ist immer so die Herangehensweise, die ich empfehle. Ich habe auch mit einer gesprochen, die mir erzählt hat, sie hat mein Buch gelesen, da steht ein Entwicklungsplan drin. Aber ich weiß, dass es halt wirklich, dass Führungskräfte sich sehr schwer tun, mit Entwicklungspläne zu erstellen und das halt Mitarbeitende aber gerne hätten. Und ich habe selber jahrelang an diesem Entwicklungsplan gearbeitet und habe ich arbeite selber heute noch mit exakt dem gleichen Entwicklungsplan, der in diesem Buch drin ist. Und der ist eigentlich für Führungskräfte gedacht, einmal scannen, kopieren und kann man sofort damit loslegen. Genau. Und sie ist aber selber keine Führungskraft. Sie hat aber diesen Entwicklungsplan genommen, sich selber den ausgefüllt, weil das sind Fragen, die man den Mitarbeitenden geben soll. Und sie hat die selber ausgefüllt, hat sich ihrer Führungskraft einen Termin eingestellt und hat gesagt, schau mal, ich habe da eine Idee für einen Entwicklungsplan für mich und ich möchte, dass du drauf schaust, ob das für dich auch passt. Und sie hat das dann als Gesprächsunterlage und sie meinte, ihre Führungskraft war total begeistert, meinte so, Mensch, gut vorbereitet ist hier noch nie jemand reingekommen. Und dann konnten sie halt direkt über Details diskutieren, also kam auch nochmal gut an. Das heißt, wenn man etwas von anderen Menschen einfordert, dann sollte man das auch selber können, weil dann kann man viel klarer und direkter artikulieren, was man eigentlich haben möchte oder was einem fehlt. Und letztendlich, eine Führungskraft ist auch eure Kollegin oder euer Kollege, die nicht perfekt sind und Fehler machen und unsicher sind, aber auch Unterstützung brauchen bei der Weiterentwicklung. Und für diese Weiterentwicklung seid ihr auch mitverantwortlich, indem ihr halt auch Feedback gebt. Weil auch ich als Führungskraft, auch als empathische Führungskraft heute, brauche ich auch weiterhin Feedback von meinen Leuten, um mich weiterentwickeln zu können.
Danke für das spannende Gespräch und danke dir, Lunia.
Danke, danke, dass ihr da wart.
Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, schenk uns ein Like und empfehle uns weiter. Oder noch besser, abonniere gleich den Podcast. Und wenn du mehr über Her Career erfahren möchtest, besuch uns im Web unter her-career.com und abonniere den Newsletter unter her-career.com/newsletter. So bleibst du informiert über neue Beiträge, Termine der Her Career Academy, aktuelle Podcast-Episoden und Programm-Highlights der kommenden Her Career Expo in München. Wir freuen uns sehr, wenn du Teil unserer Community wirst.